Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
Es ist eine irre Geschichte. Eine Freundesgruppe findet einen Millionenschatz in einem Stollen, schmuggelt ihn heraus und bringt das Geld unter die Nachbarn. Das ist so oder so ähnlich tatsächlich passiert, und zwar in der direkten Wendezeit in Halberstadt in Sachsen-Anhalt. Im Sommer 1990. Die DDR wird gerade abgewickelt und die Währungsunion vollzogen. Millionen wertlos gewordener Geldscheine aus der DDR lagern in einem Stollen.
Was machen wir jetzt damit?
Erzähl mal.
Das bringt doch gar nichts.
Ist doch egal, es interessiert mich jetzt einfach. Ich fange mit den 100ern an.
Kann ich auch was?
Ja, klar, kannst dann alles nehmen, wenn wir fertig gezählt haben.
2:1 heißt die Sommerkomödie, die diese Geschichte nun erzählt. Eine Geschichte mit Max Riemelt, Ronald Zierfeld und Sandra Hüller.
Nein, das war mir völlig neu. Ich war echt überrascht und auch irgendwie sehr amüsiert darüber. Weil es ist ja irgendwie logisch, dass man das dann haben will, ne? Und dass man sich auch fragt, hey, wie geht das? Warum machen Leute, warum wird das versteckt erstmal? Und warum soll es verrotten? Also all die Fragen, die im Film auch gestellt werden, warum haben die das nicht einfach vernichtet? Warum wird das gelagert? Denkt man, das wird irgendwann nochmal gebraucht? Ne? Also so weiß man ja nicht. Und was erzählt das eben über unser Geld heute? Das ja auch Papier ist und das genauso irgendwo liegen könnte und wertlos sein könnte eines Tages.
Sandra Hüller spielt Maren, die zusammen mit ihren Kindheitsfreunden Robert und Volker eine kleine Lücke im System der Währungsunion entdecken. Die Umtauschaktion Ost gegen Westmark ist eigentlich am 1. Juli 1990 abgeschlossen. Nur in Ausnahmefällen durfte noch getauscht werden. Im Film kaufen die drei von einem westdeutschen Haustürverkäufer Ramschware ab in Ostmark, denn der hat noch 3 Tage, um die Ware einzutauschen. Um möglichst schnell viel Ware kaufen zu können, heuern sie die gesamte Hausgemeinschaft an.
Ich fand das toll und auf eine gewisse Art irgendwie heilsam, weil diese Leute so einen schönen Weg gefunden haben, für sich ihre eigene Geschichte zu schreiben und sich zu ermächtigen. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr inspirierend und beeindruckend.
Das sagt Sandra Hüller. Natürlich gibt es im Film auch Konflikte, denn nicht alle wollen solidarisch das Geld für die Gemeinschaft einsammeln, sondern für sich. Ich habe mich auch mit der Regisseurin des Filmes unterhalten, mit Nadja Brunkhorst, gebürtige Westberlinerin. Sie hat erstmal erzählt, was bei ihr im Kopf vor sich ging, als sie von der Geschichte zum ersten Mal hörte.
Naja, ich bin ja jetzt schon seit 20 Jahren Drehbuchautorin und ich habe halt gelesen, beim Peter Ensikat im Buch war das. Das ist ein toller Kabarettist gewesen, leider schon verstorben. Und er hat halt geschrieben, die Millionen der DDR sind in einem Stollen vergraben worden. Und ich so, oh, Kino? Das hat halt einfach getickert sofort. Also was ist das für eine tolle, reale Geschichte in Deutschland, dass quasi Dagobert Duck-mäßig es einen Schacht gibt mit Geldscheinen voll. Und ich habe dann sehr lange recherchiert und viele Sachen war dann da, habe mir den Schacht angeschaut. Und ich muss sagen, das bin ich aufgefordert, immer wieder zu sagen, das Geld ist nicht mehr da. Das ist schon seit 2001 rausgeholt worden und verbrannt worden. Aber es war da. Ich habe auch geguckt am Boden, da war nicht ein Schein mehr. Aber das ist halt natürlich, da geht das Kinoherz sofort los und da hat man sofort als kinoerzählender Mensch Gedanken und Fantasien.
Die haben sie ja auch dann entwickelt, aber ein Teil stimmt ja auch noch, dass Menschen eingedrungen sind und dieses Geld, Teile davon gestohlen haben. Die Menschen in ihrem Film haben ja dann ein ausgeklügeltes System entwickelt, das Geld in Waren umzusetzen. Wie sehr haben sich für Sie an diesem Fall auch so die Fallstricke der Währungsunion gezeigt, vielleicht auch der Wiedervereinigung?
Naja, ich habe ja quasi alles durchdekliniert, was möglich war. Ich habe sehr genau den Vertrag studiert, was es da für Ausnahmen gab und so. Ich weiß nicht wirklich, was die Originaldiebe mit dem Geld gemacht haben, weil ich habe die Akten nicht finden können von den Verurteilungen. Also 2 sind gefasst worden. Daher ist es überhaupt rausgekommen, die sind da eingebrochen und das heißt, ich weiß nicht, was wirklich passiert ist und das heißt, ich habe alles erfunden, aber es wäre alles so, wie ich es erfunden habe, möglich gewesen, wenn es so gelaufen wäre. So, ne? Und ja, da habe ich dann gedacht, das ist halt auch Kino, ne? Dass man glaubwürdig erzählt, was hätte sein können.
Genau, und was Sie erzählen, dass es im Film noch so einen kleinen Zeitraum gibt, wo man noch das DDR-Geld benutzen kann und dann werden Waren dafür gekauft, Toaster, Töpfe, alles Mögliche, was man erstehen kann. dadurch, dass die Zeit knapp ist, entwickeln die Menschen im Haus, also die drei, die das Geld gestohlen haben, fragen alle anderen im Haus, ob sie nicht helfen wollen, möglichst schnell Geld loszuwerden und in Waren umzusetzen. Das ist ja auch ein interessantes Gedankenspiel, denn die überlegen sich, sie teilen hinterher das Geld. Haben Sie damit auch so ein bisschen durchdekliniert, wie es wäre, den Sozialismus mit dem Kapitalismus zu kombinieren?
Im Endeffekt ja, klar, aber das ist so, es sind Gedankenspiele, die mir einfach Spaß gemacht haben. Ne? Was passiert, wenn, ja, wem gehören die ganzen Sachen? Was ist Geld wert? Was macht man überhaupt mit Geld? Ne? Was bedeutet das? Was löst das aus? Und das alles auf eine humorvolle Weise zu erzählen, war mir ganz wichtig. Und über die Figuren einfach, wie die damit umgehen. Und sie sagen ja, wir lassen uns nicht unterkriegen. Ne? Das ist ja das Hauptding. Ne? Sie sind ja in der Zeit, die Zeit passiert ihnen. Und es passiert ihnen auch, dass sie dieses Geld finden. Und dann sagen sie, okay, jetzt sind wir noch ein bisschen schlau. Ne? Weil wenn wir jetzt noch ein bisschen schlau sind, dann können wir das Rad wirklich für uns in die richtige Richtung drehen. Und dieses, ich sag mal, ein Dorf gegen den Staat, das ist ja fast ein archaisches Erzählgrundmuster, was man in englischen Filmen häufig sieht. Lang lebe Ned Devine oder sowas, das Dorf gegen die Lotto-Gemeinschaft. Ne? Also man wehrt sich gegen den großen Staat oder in dem Fall gegen den anrauschenden Kapitalismus in Form von Händlern, die da noch im letzten Moment versuchen, die Waren irgendwie an alle zu verkaufen, die aus dem Westen kamen. Das war wirklich so erstaunlich, ne, wie die Bienenschwärme darüber gefahren sind und sich verteilt haben und das aufgeteilt haben. Ja, und die sagen, nee, wir schlagen denen ein Schnippchen, ne, so. Und das macht natürlich unheimlich Spaß, das zuzusehen, ne? Unseren Helden, wie sie da sehr schlau und sehr trickreich agieren.
Sie sagten gerade auch, es gibt ja viele Filme, Kleines Dorf gegen den Rest der Welt. Es sind ja auch noch andere Genres, wie zum Beispiel das Genre des Heistfilms, also der Bankräubergeschichte. Wie sehr wollten Sie auch bewusst damit spielen?
Naja, unbedingt. Also ich meine, ich habe ja gesagt, der erste Satz, den ich gelesen habe, war, das Geld wurde in einem Stollen eingelagert. Da ist ja schon das Heist-Movie drin. Ne? Also dass die da einbrechen, ist ja klar. Und dass die dann irgendwie durch Riesengänge laufen. Wir hatten das Glück, in einem Komplexlager 22 drehen zu können. Das hat einer 1990 abgeschlossen und für uns wieder aufgeschlossen. Das war alles noch da. Und wir konnten das 1:1 nutzen. Das war toll. Also so, wir hatten auch so Glück mit den Motiven, ne? Dass das alles noch da war. Und das macht Spaß. Ich bin immer so ein Fan von Sendung mit der Maus. Wo war ich eigentlich noch nicht? Was habe ich noch nicht gesehen? Und das so in meinen Filmen einzubauen. Ich glaube, da hat eben das Publikum auch Lust drauf, so Orte zu sehen, wo sie noch nicht waren.
Sie sagten, das war ja alles da. Können Sie sagen, wo Sie gedreht haben? Denn das Setting und die Ästhetik führt einen ja wirklich direkt zurück in das Jahr 1990.
Nee, wir haben hauptsächlich, also nachdem die Besetzung gestanden hat, habe ich als erstes mal das Hauptmotiv gesucht. Das musste so, ich habe immer gesagt, ein Piratenhaus sein, also ein Haus, was viele Möglichkeiten hat. Und dieses Haus, das haben wir in Gera gefunden. Und dann haben wir alles quasi in und um Gera rum gedreht. Und dieses Komplexlager 22, das ist bei Jena um die Ecke in Rothenstein, das ist, wie gesagt, aufgeschlossen und da. Oder der VEB, das war dann in Zwickau. Ja, wir haben einfach so unglaublich Glück gehabt mit den Motivgebern auch und die so freundlich waren. Also dieser Film hatte einen guten Stern.
Der spielt im Sommer und die ganzen Bilder sind auch wirklich in Sonne getaucht, in Wärme. Wie zentral war das, um auch so diese Aufbruchsstimmung der Zeit mit einzufangen?
Na, ich habe recherchiert viel und 1990 war wirklich ein warmer Sommer. Ich habe viele Bilder gesehen, Originalfotos, da hatten die einfach richtig kurze Hosen und alles an und Kinder in irgendwelchen Springbrunnen und so. Und wir erzählen ja immer so gefühlte 36 Grad, ne, so. Und die Schauspieler haben auch immer so einen leichten Schwitz drauf, so, ne. Und haben schöne, wirklich tolle Klamotten an, also. Und das hat die Kostümbildnerin, die Annegret Oehme, echt geschafft. Jeder von denen sieht gut aus. Wir haben uns halt sehr groß Mühe gegeben zu sagen, ja, die haben auch nicht die Tapete, wie man immer denkt, DDR ist diese Tapete. Stimmt doch gar nicht. Manche hatten die Tapete und manche nicht. Und die Marin, unsere Hauptdarstellerin, die Sandra Hüller ja spielt, natürlich hat die nicht so eine Tapete, ja. Die hat sich ihre Wohnung selbst gestaltet. Und da sind schöne Farben an der Wand und so, ne?
Im Zentrum stehen eben drei Personen auch. Maren, wie Sie schon sagten, gespielt von Sandra Hüller. Dann Robert und Volker, gespielt von Max Riemelt und Ronald Zehrfeld. Die drei haben dann auch so eine Dreiecksbeziehung, sind sehr eigene Persönlichkeiten. Ich habe mich gefragt, inwieweit diese drei Menschen auch zeigen, wie unterschiedlich Menschen vielleicht mit dem Versprechen der Freiheit umgehen.
Ja, gute Frage. Das tun sie, stimmt. Also beim Schreiben sind sie mir einfach so geworden, die Figuren, muss ich vielleicht sagen. Ja? Also die Figur vom Ronald Zehrfeld, das ist halt wirklich ein Freiheitsliebender. Und wenn du den nach seinem Traum fragst, dann sagt er will mit dem Cadillac durch Amerika fahren und auf der Rücksitzbank eine Band haben. Ja, das ist halt, davon träumt er. Und wenn man die Figur von Max Riemelt fragt, dann sagt er, nee, aber ich will gar nicht weg, ich will hier bleiben, ich gehöre hierher. Und beides ist wahr und beides ist richtig. Und die Figur von Sandra Hüller, die Maren, die ist sowohl als auch, ne? Die ist eine sehr erdige, anwesende Frau, die auch sagt, lass uns doch hier bleiben, wir sind hier genau richtig. Und gleichzeitig sagt sie natürlich auch, lass uns doch mal auch mal wegfahren nach Kanada oder so und schmeckt so die weite Welt, zumindest in den Erzählungen. Ne? Es ist schön, dass sie so Träume haben, für die sie sich dann auch einsetzen.
Ich habe zum Abschluss noch eine etwas größere Frage. Und zwar geht es darum, mich interessiert irgendwie, so wenn man in die Filmgeschichte guckt, wo stehen wir eigentlich gerade, was die Aufarbeitung oder was das Erzählen über die DDR anbelangt. Also es gab viele Filme vor vielen Jahren über die Stasi. Und es ist interessant, dass jetzt so viele Geschichten ausgegraben werden oder entwickelt werden, bei denen man denkt, wow, das gab's, ist ja interessant. Haben Sie da eine These, wo wir gerade stehen, so mehr als 30 Jahre nach der Wiedervereinigung?
Ich bin da kein Experte. Ich liebe ja manche Filme, die in der DDR gemacht worden sind, wie Spur der Steine oder sowas. Das sind Filme, die sind so toll und so tiefgehend. Und ich habe allerdings so einen Film noch nicht gesehen über diese Zeit, muss ich ehrlich sagen, weil ich glaube, der Film ist zumindest ohne Wertung im Sinne von die DDR war so oder so. Wir erzählen einfach eine Geschichte von Menschen. Und nebenbei ist es auch noch in der DDR, ja gut, aber es sind einfach Menschen. Und diese, sag ich mal, neutrale Sicht auf die, die wiederum macht sie zu idealen Identifikationsfiguren. Höre ich jetzt immer wieder, dass so viele sagen, ja, finde ich toll, war so, kann ich so. Ne? Aber auch, ich sag mal im Westen, mein Bruder oder so, auch der findet es toll, weil da Geld gestohlen wird. Ne? Also so, das ist so, ich weiß, das war eine der aufregendsten Zeiten, die Deutschland jemals hatte, war dieses 1990. Weil so viele Möglichkeiten, da waren die Tore offen für viele Möglichkeiten, wenn man nicht erstarrt war vor Angst. 1991 war schon wieder alles anders. Aber 1990, ich habe viele gehört, die haben gesagt, das war das beste Jahr meines Lebens.
Das sagt die Regisseurin Nadja Brunkhorst. Die Komödie 2:1 kommt am Donnerstag in die Kinos.